Ich erlebe es so, dass vielen Führungskräften es schwerfällt, sich vorzustellen, dass Autorität und Augenhöhe zusammengehen können, weil sie denken, wenn ich meine Autorität in Besitz nehme, dann kann ich dem anderen nicht auf Augenhöhe begegnen, weil ich dann vielleicht Anweisungen erteile.
Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer, zu unserem neuen Sprint bei Mit Brille und Bart. Gelingende Arbeitsbeziehungen, das werden wir in den nächsten 2 Monaten weiter vertiefen. Wir hatten ja in der ersten Staffel die Folge 89, Nachschau DGTA-Workshop Lindau. Und da haben sich Thomas und ich ziemlich viel Zeit genommen, etwa ein halbes Jahr, und uns mit dem Thema Strukturen, Prozesse und diesem komischen Ding genannt Beziehung in Organisationen auseinandergesetzt. Und das Thema, das lässt uns nicht los. Und wir möchten das jetzt in den nächsten 4 Folgen dann wieder mit dem Durchblicker-Meetup am Ende vertiefen. Und wir haben in unserem Artikel bei der DSGTA, bei der Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse, haben wir einen neuen Blick gefordert, weil wir mal postuliert haben, dass die Betriebswirtschaftslehre für die Beziehung blind ist, beziehungsweise ein blindes Auge hat. Und darin haben wir 8 Thesen formuliert, was gelingende Beziehung bedeuten kann. Und ein Punkt daraus ist, dass Unternehmen, die ein Auge haben für gelingende Arbeitsbeziehungen, überzeugt sind, dass gelingende Arbeitsbeziehungen entscheidend sind für den Erfolg von Teams und die Gesundheit von Teammitgliedern. Thomas, wir knüpfen an. Hallo.
Ja, hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Wir knüpfen an, wir führen weiter. Gelingende Arbeitsbeziehungen und beziehungsorientierte Organisationen, super Thema. In dem Artikel haben wir das ja so ein bisschen erzählt, was mit dem Workshop letztes Jahr passiert ist. Und in der Zwischenzeit hatten wir auch die Gelegenheit, zu einem Seminar zu Besuch zu fahren nach Zürich ins Erich-Böhrn-Institut. Und da sind wir auf unseren heutigen Gast gestoßen, der da über beziehungsorientierte Organisationen gesprochen hat. Und gelingende Arbeitsbeziehungen als Erfolgsfaktor ist auch genau das Thema unseres Podcasts heute, nämlich miteinander erfolgreich sein. Und unser Gast ist Michael Korpion. Hallo Michael, bitte stell dich kurz vor.
Ja, Thomas, Armin, vielen Dank für die Einladung, mit euch zu diesem Thema sich auszutauschen. Ich bin Michael Korpion, bin Entwicklungsbegleiter von Menschen, von Teams, von Organisationen und arbeite als Organisationsentwickler, als Teamentwickler und als Coach.
Und du bist in Hannover zu Hause?
Ja, bin in Hannover zu Hause. Wir arbeiten deutschlandweit. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter einer Entwicklungsberatung und Akademie, die in Hannover beheimatet ist. Und wir haben 2 Schwerpunkte. Einmal Begleitung von Organisationen in Veränderungs- und Entwicklungsprozessen, wie beispielsweise Strategieentwicklung, Leitbildentwicklung, Kulturveränderung, Restrukturierung, Fusionsbegleitung, Führungskräfteentwicklung. Und wir haben eine eigene Akademie hier in Hannover, wo wir Führungskräfte, Personal- und Organisationsentwickler, Coaches und Berater ausbilden in ganz unterschiedlichen Themen. Also von persönlicher, professioneller Selbstwirksamkeit über Führung, Teamentwicklung, Coaching und Beratung bis hin zur Organisationsentwicklung.
Das ist ja lustig. Wir haben ja lange über Strukturen und Prozesse gesprochen. Das ist bei Organisationen ja immer drin. Und so wie ich euch wahrnehme, steht ihr sehr stark für das Thema Beziehungsorientierung. Das hat ja auch Thomas und mich auch mit unserer Neugier in diesem Thema nach Zürich gebracht. Und das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Was sind denn für dich gelingende Arbeitsbeziehungen aus deiner Erfahrung?
Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil das vielleicht eher ein Spektrum ist von unterschiedlichen Beziehungsformen. Aber ich will zumindest mal versuchen, so drei Schwerpunkte zu benennen, die vielleicht helfen, eine Annäherung zu machen, was gelingende Arbeitsbeziehungen sein können. Also als ersten Punkt würde ich sagen, sind es Beziehungen, reale Beziehungen zwischen Menschen mit dem Fokus auf ein gemeinsames Projekt, auf eine gemeinsame Erstellung von etwas, egal ob das ein Werkstück ist oder ein Projekt, eine Strategie oder eine Geschäftsentwicklung. Zweitens, finde ich, sind es Beziehungen, die von Menschen als sinnvoll und sinnstiftend erlebt werden. Und drittens sind es Beziehungen, in denen sich Menschen miteinander ko-kreativ erleben und gemeinsam etwas erstellen versus, dass jeder einzeln arbeitet.
Ja, finde ich eine gute Perspektive darauf. Gelingende Arbeitsbeziehungen tönt ja so ein bisschen so, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. So, wir müssen uns alle gut verstehen, aber das meint es ja nicht, sondern du sagst ja reale Beziehungen zwischen Menschen, also immer dann, wenn Menschen irgendwie aufeinandertreffen und mit sich umgehen, dann kann das natürlich auch ein Auseinandersetzen mit irgendeinem Thema oder einer Meinungsverschiedenheit oder wie auch immer einer unterschiedlichen Perspektive sein. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass alle in einer Organisation miteinander dick befreundet sein müssen und jeden Tag irgendwie gemeinsam ihre Freizeit gestalten.
Genau. Ja, vielen Dank, Thomas. Das sehe ich auch so. Also es sind eben professionelle Beziehungen und keine Freundschaftsbeziehungen. Und gelingende Arbeitsbeziehungen können eben auch knifflige Beziehungen sein oder welche, die eher konflikthaft sind, Auseinandersetzungsbeziehungen, wo um beste Lösungen gerungen wird etc. Und wenn das gut gelingt, würde ich immer sagen, dass das eine gelingende Arbeitsbeziehung sein kann oder auch beispielsweise, wenn Menschen in Organisationen sich voneinander trennen, weil sie merken, dass der gemeinsame Weg nicht mehr so nach vorne weist, dann kann es sinnvoll sein, sich zu trennen und auch gute Trennungsprozesse können am Ende gelingende Arbeitsbeziehungen sein, wenn man es schafft, sich auf Augenhöhe voneinander zu verabschieden und getrennte Wege zu gehen.
Du sprichst jetzt das Thema Trennung an und irgendwo haben wir ja die Sehnsucht der Begegnung, die Sehnsucht der Berührung in uns als Mensch. Du sprichst von professionellen Arbeitsbeziehungen und das bringt ja immer wieder mal so den Beigeschmack von funktionaler Beziehung mit sich, von Rollenbeziehungen. Ich als Mensch bin da gar nicht gefragt, bin da gar nicht mit drin. Ich habe Bernd Schmid in Zürich einmal auch am Erich-Börne-Institut gefragt, was dann der Unterschied sei zwischen Rolle und mir als Mensch. Dann hat er mich mit einem Schmunzeln angeschaut und hat einfach so gesagt, ja, kein Unterschied. Und das glaube ich, das ist ja auch eine große Herausforderung, das neu zu verbinden und das Verständnis von professioneller Beziehung auch mit der Menschlichkeit, mit dem Menschsein auch zu verbinden.
Ja, genau. Ich teile das, was du sagst. Und wir haben ja in den letzten 20 Jahren uns sehr intensiv gerade beeinflusst durch die Systemik mit dem Rollenbegriff auseinandergesetzt. Und ich habe den Eindruck, dass zu oft dabei die Funktionalität einer Rolle im Mittelpunkt stand und der Mensch mit seinem Bedürfnis nach Begegnung, mit seinem Bedürfnis nach intensivem Austausch, nach Verstandenwerden etc. dabei ja überhaupt keine Rolle spielt. Und professionelle oder gelingende Arbeitsbeziehungen sind eben solche, in denen Menschen sich auch mit ihrer Einzigartigkeit ausdrücken können. Und das Bedürfnis nach Begegnung beispielsweise findet sich natürlich in keiner Rollenbeschreibung wieder. Und gleichzeitig ist es ein wesentlicher Motivator, warum wir jeden Tag aufstehen und in die Organisation gehen oder für die Organisation arbeiten, für die wir es eben tun.
Also mir begegnet das immer wieder, dieses Phänomen, dass wenn irgendwo Konflikte auftreten in Organisationen beispielsweise, dass dann verwiesen wird auf Rollenbeschreibungen und auf Verantwortlichkeiten, die festgelegt sind. Und dann versucht wird, über eine Nachbearbeitung der Rollenbeschreibung, also wir müssen da nochmal drüber reden, vielleicht haben wir es nicht gut genug definiert, versucht wird, so einen Konflikt aufzulösen. Und auf die Idee, dass irgendwie in dieser Beziehung, in dieser Arbeitsbeziehungen zu suchen und da mal zu gucken, wie sind da die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Situation und wie kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung. Das wird dann gar nicht versucht. So, und dann ist es dann unsere, also wir als Externe, die in solche Organisationen ja reingehen, unsere Aufgabe mal zu versuchen, die da hinzulenken und zu sagen, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Und das finde ich immer so ein, das, also ganz häufig gibt es dann so einen Aha-Effekt, so, ne? Also es reicht nicht aufzuschreiben, wie die Verantwortlichkeiten sind, sondern wir müssen vielleicht auch daran arbeiten, wie gehen die Menschen in den Rollen miteinander um.
Ja, genau. Ich habe oft den Eindruck, dass mit Funktionsbeschreibung, Rollenbeschreibung, Stellenbeschreibung so die idealistische Vorstellung verbunden ist. Wenn das nur hinreichend präzise beschrieben wird, dann müssten doch alle Leute innerhalb, also alle Mitarbeitenden innerhalb dieses Rahmens als Menschen funktionieren in Organisationen. Und dabei wird eben übersehen, dass dort ganz wesentliche Aspekte, die uns als Menschen wichtig sind, nicht thematisiert werden, wie beispielsweise, dass wir uns üblicherweise danach sehen, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Augenhöhe in Organisationen verloren geht oder dass Menschen sich nicht eingeladen fühlen, anderen wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Und das wiederum ist insbesondere, finde ich, ein Thema für die Frage von Hierarchie, weil ich erlebe es so, dass vielen Führungskräften es schwerfällt, sich vorzustellen, dass Autorität und Augenhöhe zusammengehen können, weil sie denken, wenn ich meine Autorität in Besitz nehme, dann kann ich dem anderen nicht auf Augenhöhe begegnen, weil ich dann vielleicht Anweisungen erteile. Und es fällt ihnen schwer, sich vorzustellen, wie das gehen kann, dass ich eine Anweisung erteile oder eine klare Position beziehe und es trotzdem auf Augenhöhe sein könnte.
Die Transaktionsanalyse, die spricht ja klassischerweise von Plus-Plus. Ich bin okay, du bist okay, Grundhaltungen. Was ich bei dir dazugelernt habe, ist der Begriff der Ebenbürtigkeit, der mir sehr gut gefällt. Und Eric Byrne ja schon sehr früh auch das Relationale eigentlich auch betont hat über das transaktionale Moment. Daher auch der Begriff der Transaktionsanalyse, was nichts mit Banktransaktionen zu tun hat, aber irgendwie schon ein bisschen. Es wird da etwas hin und her geschoben als Währung. Klammer auf, die für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Zuwendungen, die werden hin und her geschoben. Und in diesen menschlichen Beziehungen, wie du sagst, eben auch das Sinnstiftende, das Sinnvolle, das ja auch gesucht wird, mit der Sehnsucht auch gesehen zu werden. Das begegnet mir immer wieder mal auch in Führungskräfte-Coachings, das Bedürfnis gesehen zu werden und das dann nicht erfüllt zu haben. Und dann eben auch, du hast am Anfang auch von Trennung gesprochen, von Erwachsener-Trennung, aber da gäbe es ja gerade auch im Bereich des Fachkräftemangels bei der Mitarbeiterbindung ja auch Instrumente, Tools, wie man eben Beziehung gelingender gestalten kann.
Das kann ich gut sehen. Ich habe den Eindruck, das fängt ganz früh ganz praktisch an, wenn beispielsweise Mitarbeitende nicht mehr die Sinnzusammenhänge ihrer Tätigkeit verstehen. Also beispielsweise, wenn sie Sätze sagen wie, wenn es nach mir ginge, würde ich das so nicht machen. Wenn Führungskräfte oder irgendjemand ihnen sagt, so machen wir das hier nicht, aber sie verstehen die Zusammenhänge dann nicht oder sie sagen, ich verstehe die Entscheidung von da oben nicht oder warum muss ich mich in meiner Abteilung, in meinem Team finanziell einschränken, obwohl an anderer Stelle Geld ausgegeben wird, was ich persönlich nicht für sinnvoll erachte. Und dann stellen wir immer wieder fest, dass die gemeinsame Sinnhaftigkeit in Organisationen nicht gesehen wird. Und wenn das passiert, dann suchen wir uns halt und dann orientieren wir uns an unseren eigenen Sinnperspektiven. Das kann dann sein, dass wir sagen, ja, es reicht, wenn ich in dieser Organisation arbeite, wenn ich immer regelmäßig mein Geld auf dem Konto habe und wenn ich flexible Arbeitszeiten habe und am besten noch einen hohen Anteil Homeoffice-Tätigkeit, dann brauche ich mich mit den ganzen Widersprüchen in meiner Organisation gar nicht so sehr auseinanderzusetzen, dann brauche ich auch mich mit meinem Chef oder meinen Kollegen nicht so auseinanderzusetzen, dann ziehe ich mich zurück auf meine Funktionsbeschreibung oder meine Rollenbeschreibung und mache so mein Ding. Und damit entsteht wenig Verbundenheit. Und das wiederum äußert sich dann natürlich auch in nachlassender Loyalität und hoher Wechselbereitschaft.
Ja, und Rückzug ja auch, hast du gesagt. Ich nehme noch eine andere Tendenz wahr. Also neben, ich konzentriere mich darauf, was in meiner Rollenbeschreibung drinsteht und mache Dienst nach Vorschrift oder so, sondern das Einnehmen von einer Opferrolle. dass sich Leute auch in Gruppen zusammentun und gemeinsam, ja, überspitzt gesagt, so eine Jammergruppe bilden, wo denen gesagt wird, ich kann hier eh nichts ändern, ich kann hier eh nichts machen, wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Und das führt dann eben genau zu den Phänomenen, die du beschrieben hast. Umso wichtiger ist es natürlich dann, da irgendwie, sag ich mal, die Beteiligung zu haben, also warum ist das so, und zu verstehen, wie ist der Gesamtzusammenhang. Aus einer anderen Sicht betrachtet, könnte das ja auch bedeuten, dass da, wo sich Menschen im Arbeitsprozess nicht begegnen, also beispielsweise an irgendwelchen Fließbändern oder so, wo irgendwelche Arbeitsstationen mit einem Menschen besetzt sind und da eigentlich nur die Übergabe in die nächste Schicht oder so passiert, aber ansonsten ist im Arbeitsprozess wenig Begegnung mit anderen Menschen da, dass da gelingende Arbeitsbeziehungen keine Rolle spielen. Wie ist deine Perspektive da auf diesen Zustand so?
Ja, ich kann das gut sehen. Du hast eben so Werksbeziehungen als Beispiel angeführt. Interessanterweise erlebe ich gerade in Werkszusammenhängen, dass Teams, beispielsweise Schichten oder auch schichtübergreifend, sich sehr gut organisieren und soziale Aktivitäten entwickeln, um der Stupidität von diesen repetitiven Tätigkeiten zu entkommen. Ich erlebe das immer wieder, dass es dort oft, wenn das Betriebsklima gut ist, sehr gute funktionierende soziale Zusammenhänge gibt, weil die genau spüren, dass sie etwas brauchen, was sie stärker verbindet, damit sie das sozusagen gut aushalten können. Du hattest noch einen anderen Begriff genannt, den ich spannend fand, nämlich den Begriff des Kontakts, der notwendig ist, damit überhaupt eine Begegnung stattfinden kann. Wir sind ja gerade durch Corona durch eine Phase gegangen, in der wir gezwungen waren, Kontakt zu reduzieren. Ich finde, das steckt uns gesellschaftlich noch in den Knochen. Nach Corona finden es viele Organisationen schwierig, jetzt eine gute, gesunde Balance zwischen Homeoffice und Präsenzzeit in der Organisation zu finden. Viele Organisationen merken, dass Mitarbeitende eine Tendenz haben, eher in die Vereinsamung nach Hause zu gehen, weil sie das leichter empfinden und besser auch private Dinge unterbringen können, wie mal ein Mittagessen kochen oder Kinder von der Schule abzuholen oder vom Kindergarten. Dass gleichzeitig aber die sozialen Begegnungsmöglichkeiten weiterhin nicht so stark ausgeprägt sind wie vor Corona. Und der Effekt ist einfach, wenn ich weniger physischen Kontakt habe, findet weniger Begegnung statt und dann findet weniger Austausch statt, der eigentlich notwendig wäre, um bei komplexeren Fragestellungen zu guten Lösungen zu kommen.
Da stellt sich schon die Frage, wozu ist Arbeit denn da?
Ja, genau.
Ich mag mich erinnern an meine TA-Ausbildung. Da habe ich mal den Satz gehört, bei der Arbeit geht es selten um die Arbeit, es ist ein soziales Geschehen. Und was mir in der letzten Zeit immer wieder mal auch so bewusst wird, in der ganzen Diskussion um Reduktion von Arbeitszeit und diese Trendthemen, die im Moment unterwegs sind, dass Arbeit ja nicht mehr da ist, um zu überleben. Wir müssen nicht mehr jagen, wir müssen nicht mehr wirklich ums Überleben arbeiten, sondern Arbeit ist mehr so ein Kulturphänomen geworden. Wir sind frei, das irgendwie zu gestalten, wie es uns gelingt. Und in diesen Diskursen, da frage ich mich dann manchmal schon, worum geht es denn eigentlich in diesen Auseinandersetzungen? Und im Kern, das hast du jetzt auch so umschrieben, geht es ja um das Gelingende zusammen zu sein, einem Zweck entsprechend zusammenzukommen und das möglichst eben auch gelingend zu gestalten miteinander.
Ja, genau. Und ich will dazu einfach mal ein paar Beispiele skizzieren. Also wir haben jetzt eine neue Webseite gelauncht bei Instability und ich habe mit einer Agentur zusammengearbeitet jetzt über ein Jahr. Und da war ein Team von 6 Agenturmitarbeitern, quasi unser Counterpart auf Agenturseite. Und von diesen 6 Agenturmitarbeitern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben innerhalb von einem Jahr 5 gewechselt. So, und damit sind substanzielles Wissen über das gemeinsame Projekt sind verloren gegangen. Es ist Expertise verloren gegangen. Es war sehr schwierig, diesen Prozess trotzdem zu Ende zu bringen, erfolgreich. Das hat eine Auswirkung auf uns, die eine neue Webseite brauchen. Es hat Auswirkungen auf die Agentur, die eigentlich Kunden gut bedienen will. Oder ein anderes Beispiel, eine Organisation, die deutschlandweit tätig ist in der Baubranche und die merkt, Jetzt verändern sich die Rahmenbedingungen. Viele Immobilienunternehmen haben momentan große Schwierigkeiten, viele Bauunternehmen, weil es eben um langfristige Trends geht, wie Dekarbonisierung beispielsweise, CO2-Neutralität, Baukostenentwicklung etc. Und die sich einfach verändern müssen und es schwierig finden, ihre großen Organisationen auf diese Veränderung gemeinsam einzuschwingen, so dass alle wirklich am gleichen Strang ziehen, dass gemeinsame Bilder entstehen. Darum würde es ja gehen. Also das ist die ganz große Schwierigkeit oder Herausforderung, finde ich, die ich in der Wirtschaft sehe. Und die trifft auf eine Gesellschaft, die es immer stärker gewohnt ist, auf ihre persönliche, individuelle Interessenlage zu gucken. Und ich finde, dass die große Herausforderung aktuell ist, wie kann ich balancieren die unternehmerische Perspektive, die Organisationsentwicklungsperspektive mit den vielen, vielen Einzelinteressen, die jeder Einzelne hat. Und wie kann diese Balance, wie kann die eigentlich moduliert werden? Das empfinde ich als aktuell die große zentrale Herausforderung der Organisationsentwicklung, auch im Hinblick auf gelingende Arbeitsbeziehungen.
Ich bin Mitglied bei der Experts Group Kooperation und Netzwerke in Österreich von der Wirtschaftskammer aus und du hast jetzt immer wieder mal das Thema Kooperationen, Kooperieren angesprochen und in dieser Zusammenarbeit mit diesen Menschen, die sich um die Professionalisierung, also Kooperation als Kompetenz kümmern, darüber nachdenken, stellen wir immer wieder fest, gerade in diesen Zeiten, wo es wirtschaftlich auch etwas vielleicht auch enger oder schwieriger wird, wie das Maß an Kooperation wieder abnimmt. Und wo ich persönlich der Haltung bin, gerade jetzt ist es umso wesentlicher, das kenne ich aus meiner Familiengeschichte, mein Vater, Flüchtlingskind, Zweiter Weltkrieg, er hat immer wieder erzählt, wie wichtig das es war, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, das merke ich auch heute in meiner Familiengeschichte, väterlicherseits immer wieder, wie dieser Geist des Zusammenstehens, wie der stark auch noch ins Heute auch noch lebt. Wenn es darauf ankommt, dann stehen wir zusammen. Und kooperieren, so scheint es immer wieder mal, wenn ich betriebswirtschaftliche Literatur anschaue, ist ja nicht gerade im Menschenbild des Ökonomen verankert.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig haben die Ökonomen den Begriff der Kooperation ja schon in der betriebswirtschaftlichen Theoriebildung mit drin. Im Prinzip sagen sie ja, die Notwendigkeit zur Kooperation ergibt sich aus der Arbeitsteilung. Also wenn ich arbeitsteilig organisiert bin, um Skaleneffekte beispielsweise zu realisieren, um effizient zu sein, also wenn ich spezialisiere und Arbeit teile, dann muss ich mich hinterher wieder um Kooperation kümmern oder die Koordination, also wie die Teile dann wieder zusammengefügt werden, sodass da eine gemeinsame Arbeitsleistung daraus entsteht. Und ich finde, so im Zuge der Industrialisierung waren diese Grundprinzipien Arbeitsteilung und Kooperation haben hervorragend funktioniert und viel Segen gebracht, wenn es um vielleicht komplexe Produkte geht, wie das Herstellen von Autos oder vielleicht auch von Computern oder Smartphones in der Produktion. Wenn es aber um Fragen geht, wie entwickeln wir Industrien weiter, wie entwickeln sich Unternehmen weiter, die beispielsweise bis zum Jahr 2040 CO2-neutral werden sollen, dann sind das Fragestellungen, die sich nicht mehr mit diesen klassischen arbeitsteiligen Vorstellungen lösen lassen, sondern dann müssen Menschen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam miteinander um gute Lösungen ringen und danach suchen. Und dafür braucht es intensive Begegnungsformate. Das lässt sich nicht mehr über RACI-Matrizen, Kompetenzmatrizen, Stellenbeschreibungen oder sonst was orchestrieren.
Das ist vielleicht dann auch der große Unterschied zwischen Kooperation in dem Sinne, dass man sozusagen miteinander irgendwelche Arbeitsschritte koordiniert, bei immer gleichen. Mhm. Also wenn klar ist, was zu tun ist und das ist immer zu wiederholen, dann habe ich halt, und das löst man dann im Zweifel durch Arbeitsanweisungen oder was auch immer, also oder Bedienungsanleitungen, keine Ahnung. Also irgendwie, dass immer das Gleiche passiert und ko-kreativ sein. Das ist ja eine viel höhere Form aus meiner Sicht der Kooperation als die reine Aneinanderreihung von Arbeitsschritten. Ja, genau. Und das muss ja nicht nur für 2040 so gelten, sondern wenn ich ein neues Produkt mache oder so oder ein neues Produkt entdecken möchte, irgendwie Innovation erreichen möchte, also echte Innovation, dann komme ich da nicht umhin, mehrere Perspektiven zusammenzubringen, die gemeinsam an einem Ziel, an einem Ergebnis arbeiten.
Ja, das finde ich einen sehr treffenden Punkt und Aspekt. Ich erlebe beispielsweise Geschäftsführung oder Vorstände, Management-Teams immer wieder gefangen in Austauschformaten, wo jeder im Prinzip seine eigene Position vertritt, aber dem anderen gar nicht wirklich zugehört wird. Oder wo gar nicht Bezug genommen wird auf das, was ein anderer gesagt hat. Oft lassen die sich gar nicht ausreden, sondern bringen ihre eigenen Punkte rein. Der Austausch ist dann sehr schnell sehr diskursiv. Damit findet keine wirkliche intensive Begegnung statt, keine Verlangsamung, die achtsam zuhört, wo die Zwischentöne, die Nuancen wahrgenommen werden, die oft wichtig sind, um wirklich neues Denken zu produzieren. Und so trifft dann schon Gedachtes auf schon Gedachtes und aus schon Gedachten wird ausgewählt, aber es entsteht nicht wirklich neues Denken. Es werden keine wirklichen kreativen neuen Ideen produziert. Und es ist schwierig. Und gelingende Arbeitsbeziehungen wären für mich Beziehungen, in denen es uns gelingt, uns wirklich aufeinander einzulassen, uns zuzuhören, achtsam miteinander umzugehen, mit wirklichem ehrlichem Interesse zu versuchen, die Perspektiven des anderen zu verstehen, selbst verstanden zu werden, um darüber über diese intensiveren Formen von Begegnung zu Lösungen zu kommen, die bislang noch keiner singulär für sich gedacht hat, die dann aus einem gemeinsamen Begegnungsraum entstehen.
Das Managementverhalten, was du gerade beschrieben hast, kennen, glaube ich, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich mal behaupten, weil das hat ja was mit der Firmenkultur zu tun. Also gelerntes Verhalten, wie ist das? Welche vielleicht auch Antreiber spielen da eine Rolle? Also habe ich Angst, meinen Job zu verlieren? Habe ich Angst, meinen Machteinfluss zu verlieren oder einzuschränken? Solche Dinge. Und irgendwie hat das ja so ein bisschen, also verstehe ich zumindest, so hat das ja was mit Loslassen zu tun. Also ich muss ja erstmal dieses, was ich vorher gedacht habe, möglicherweise, das ist ja nicht verkehrt, eine eigene Idee zu haben, muss ich ja erstmal auf Seite schieben und loslassen und im Prinzip irgendwie völlig ohne Einschränkungen loszudenken. Was ist sozusagen die Empfehlung an Management-Menschen, wenn du mit ihnen zu tun hast, wie sie in solche Situationen reingehen? Also kann man das irgendwie vermitteln oder muss der Groschen selber fallen? Also Groschen für die Jüngeren, das alte Währung.
Ja, wenn wir mit Organisationen arbeiten oder gerade mit Management-Teams oder Geschäftsführung oder so, dann thematisieren wir zunächst das, was wir wahrnehmen. Also wir schildern einfach unsere Beobachtungen und sagen beispielsweise sowas wie, wir haben den Eindruck, dass sie sich gegenseitig nicht zuhören, weil wir nehmen wahr, dass sie sich nicht ausreden lassen. Oder wir merken, dass sie gar nicht Bezug nehmen aufeinander. Wir verstehen gar nicht, inwiefern sie wirklich ein geteiltes Bild voneinander haben. Und eine der Übungen, die wir dann anbieten, ist, dass wir in solchen Situationen sagen, fokussieren Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit mal für einen Moment nicht mehr auf Ihre persönliche Meinung oder Sicht, sondern versuchen Sie etwas darüber zu sagen, wie Sie sich als Gruppe momentan wahrnehmen. Also lenken Sie die Aufmerksamkeit jetzt mal auf sich als Team in Summe. Und versuchen Sie darüber etwas zu sagen. Und dann stellen die Leute meistens fest, wenn sie sich darauf einlassen, dass sie Sätze sagen wie, ja, wir sind ja ganz schön zerstritten. Oder ich habe den Eindruck, dass wir als Team ständig aneinander vorbeireden. Oder ich habe den Eindruck, dass wir als Team uns im Kreis drehen. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht effizient darin sind und gut darin sind, Entscheidungen zu treffen oder sie zu begründen oder. Und damit kommen sie an die hinterliegenden Probleme ran, die ihnen dann helfen, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was bräuchten wir eigentlich an innerer Haltung, damit wir uns anders begegnen. Ein anderes Thema in dem Zusammenhang oder eine andere Perspektive noch, die ich anbieten könnte, wäre, in vielen Organisationen werden Entscheidungsprozesse ja strikt reglementiert und dann darf ein Teamleiter nur bis zu einem bestimmten Budget irgendwelche Einkaufsentscheidungen freischalten. Und die Beträge sind oft erschreckend niedrig. Dann geht es um 100 Euro, 150 Euro, die der alleine entscheiden kann. Und sobald das da drüber geht, müssen 23 Leute im SAP auf irgendeinen Knopf drücken, was dann die Prozesse wiederum verhindert. Es gibt demgegenüber ja Ansätze, die sagen, ja, du kannst das alles frei entscheiden. Du kannst im Prinzip 1 Million ausgeben, kein Problem, solange du das konsultativ entscheidest. Das heißt, du musst darüber nachdenken, wenn du etwas entscheidest, wäre es sinnvoll, dass ich das alleine entscheide oder wäre es ratsam, jemand anders zu hören und dann im Sinne einer verantwortlichen Selbststeuerung darauf zu vertrauen, dass Menschen dann in den Austausch gehen und sagen, ist es ratsam, an dieser oder jenen Stelle 5.000 Euro zu bezahlen? Ist das angemessen oder nicht? Und dann bin ich unmittelbar bei gelingenden Arbeitsbeziehungen, weil ich dann quasi über sehr viel Freiraum plötzlich darüber nachdenken muss, mit wem wäre es sinnvoll, jetzt zu sprechen, wenn ich Dinge in meiner Organisation vorantreiben möchte, statt mich an irgendwelchen formalen Budgetregeln zu orientieren. Und die Ergebnisse sind erstaunlich.
Einen Begriff, den du jetzt immer wieder mal so eingestreut hast, ist der Begriff der Verlangsamung. Und wenn ich Management, Menschen im Management, wie du sie bezeichnet hast, Thomas, mir anschaue, die haben ja dann keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir müssen da schnell durch, wir müssen schnell entscheiden. Und wir hatten schon im Podcast mit Katrin Stern von Sozcom das Thema, langsam die Güte, die Qualität von Entscheiden eben auch anzuheben. Und ich bin beim RKW-Kompetenzzentrum. Den Link, den kann ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch gerne noch in den Shownotes noch einfügen, auf verschiedene Übungen zu Zukunftskompetenzen gestoßen. Und eine, die ich immer wieder mal verwende bei solchen Teamprozessen, ist, dass man in der Gruppe gemeinsam ein Signal, eine Handbewegung oder irgendetwas wählt, wo man sagt, jetzt sprichst du mir oder jetzt sprechen wir zu schnell und sich bewusst so 20-30% zügelt im Sprechtempo und dann eben genau merkt, wenn ich immer dieselben Floskeln wieder verwende, dass es mir gelingt, auch darüber nachzudenken, zu reflektieren, welche neuen Worte verwende ich jetzt. Und das kann ja nur in der Verlangsamung funktionieren. Und wenn ich diese Übungen mit Teams durchführe, dann merke ich auch immer wieder in Momenten, wo eben genau wunderbar Neues, Schönes eben auch aufsteigen kann im Sinne der Emergenzkompetenz und nicht einfach des Durchhastens, des Durchhecheln-Kompetenz, sondern wirklich auf das zu schauen, was Neues entsteht.
Ja, danke, Armin. Das finde ich einen sehr wertvollen Gedanken nochmal. Und ich denke, dass Manager bei Themen, die mit Unsicherheit behaftet sind, die einen hohen Innovationsgrad haben, immer wieder einen Kategorienfehler begehen. Nämlich sie versuchen, die Lösung solcher Themen über klassische Zeitstrukturierung zu lösen. Und dann denken sie, sie könnten eine Strategiediskussion in 2 Stunden führen und machen eine Agenda, in der steht drin, Strategiediskussion, mit der Erwartung, dass nach 2 Stunden dann wesentliche Grundlagen einer neuen Strategie erstellt sind. Statt einen offenen Beziehungsraum zu wählen und zu sagen, also wir haben hier ein kniffliges Thema, wir starten einfach und wir schauen mal, wo wir landen. Und wenn wir merken, dass wir das in einem halben Tag nicht gelöst haben oder wenn wir merken, dass die Energie aus der Gruppe geht, dann unterbrechen wir einfach und setzen den Austausch an einem anderen Tag fort. So lange, bis wir merken, dass wir gute Lösungen haben. Das würde bedeuten, völlig anders an solche Themen ranzugehen, statt sich in 20-Minuten-Slots durch Senior-Management-Agenten zu fräsen. Und ich erlebe immer wieder, dass gerade im Senior Management eine so hohe Arbeitsverdichtung ist, dass für wirkliche Begegnungen und wirklichen intensiven Austausch zu innovativen Themen, zu wirklichen Entwicklungsthemen fast keine Zeit ist. Dann muss ich mit Managern schon darum ringen, dass ich mit ihnen einen halben Tag oder einen Tag intensives Austauschformat habe. Und wenn sie dann zugestimmt haben, dann möchten sie von mir eine detaillierte Agenda haben. Herr Korpion, was machen wir morgens von 9 bis 10? Und was machen wir von 10 bis 11? Und warum brauchen wir dafür 1 Stunde? Können wir das nicht in einer halben Stunde diskutieren? Und so weiter. Warum brauchen wir so viel Austausch mit dem Team? Dann versuche ich deutlich zu machen, wie lange es dauert, bis wirklich allein schon ein Kreis von 8 oder 10 Managern zu ganz wesentlichen, wichtigen Orientierungsfragen der Organisation, wie zum Beispiel der nächsten Strategie für die nächsten 3 bis 5 Jahre ein gemeinsames Bild entwickelt hat. Das geht eben nicht in 20 Minuten und schon nicht in einer Stunde, sondern es braucht mehr Zeit.
Ja, und dann versetzen wir uns nochmal in die Situation, die du eben beschrieben hast mit den mit der Managementrunde, in der sich nicht zugehört wird, so, ne? Dann ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und Stichwort neue Sprache, du hast ja in einem Artikel der ZDA die Begriffe konsonante und dissonante Begegnungen eingebracht, die in dem Zusammenhang ja eine wichtige Rolle spielen aus meiner Sicht. Wie kommen die Begriffe zustande und was bedeuten sie?
Ich habe versucht, mit konsonanten Begegnungen die Begegnungen zu beschreiben, die sich stimmig anfühlen, wo wir den Eindruck haben, wir schwingen miteinander, wie ein dialogischer Austausch, eine vertiefte Begegnung, ein ko-kreatives Miteinander, das fühlt sich stimmig an. Für gelingende Arbeitsbeziehungen sind aber auch dissonante Begegnungen wichtig, das hast du ganz am Anfang ja schon erwähnt und betont, wie beispielsweise oder dissonante Begegnungen zunächst sind solche, die sich störend oder disruptiv anfühlen können oder zumindest, wo wir erstmal irritiert sind und sagen, hups, was passiert denn hier? Wo wir aufmerksam werden und sagen, hups, hier findet eine Unterbrechung statt. Wie beispielsweise eine Reflexion oder eine Spiegelung, ein Feedback, eine Rückmeldung, die uns vielleicht irritiert, weil wir etwas hören, was wir von uns selber gar nicht so wahrgenommen haben. Oder wo wir über wirkliche Lern- und Entwicklungsfelder reden oder wo wir Konfrontation erleben oder wo wir Kritik bekommen. Das ist in vielen Organisationen ungeübt. Ich stelle immer wieder fest, dass gerade Spiegelungsprozesse, Feedbackprozesse in vielen Organisationen einfach nicht stattfinden oder wenn, dann sehr formalisiert. Und ich finde, dass gerade der Bereich der dissonanten Begegnungen, wo etwas irritiert wird, wichtig sind als Teil von gelingenden Arbeitsbeziehungen, damit gelingende Arbeitsbeziehungen eben nicht missverstanden werden, genau wie du das am Anfang gesagt hast, als Ringelpiez mit anfassen oder piep, 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 wir haben uns alle lieb oder als harmonische Beziehung. Das ist damit nicht gemeint, das wäre eine eindeutige Verkürzung.
Also mich haben die Begrifflichkeiten aus unterschiedlichen Gründen angesprochen. Einmal, weil ich sehr musikaffin bin und da natürlich mit Dissonanzen und Konsonanzen zu tun habe. Und das ja was mit Harmonie zu tun hat, aus dem Blickwinkel. Da konnte ich das gut nachvollziehen, wie so die Herleitung ist. Und der andere Aspekt, der mich sehr berührt hat, ist, dass klar ist, dass das Empfinden ist eine Begegnung konsonant oder nicht, dass das total unterschiedlich sein kann, je nach Kontext und je nach Gruppe von Menschen, die sich da trifft. Und die Bewertung oder das Empfinden einer konsonanten Begegnung halt nicht an bestimmte Kriterien im Sinne einer Checkliste sozusagen geknüpft werden kann, sondern die Interpretation ist sehr verschieden.
Ja, das teile ich hundertprozentig und denke auch, dass in dem Bereich der dissonanten Begegnungen auf Augenhöhe aus meiner Sicht in Organisationen das größte Entwicklungspotenzial liegt, um gelingendere Arbeitsbeziehungen miteinander zu gestalten. Und das beginnt aus meiner Sicht bei Feedbackprozessen, bei Rückkopplungsprozessen und bei gemeinsamem Lernen. Wenn uns das in Organisationen besser gelingt, glaube ich, können wir deutliche Fortschritte machen, um bessere oder gelingendere Arbeitsbeziehungen zu gestalten.
Thomas, wenn du vom Musik und Dissonant und Konsonant sprichst, dann klingt bei mir so ein Zitat an, das ich aus dem Tango mitgenommen habe. Man soll die Violinen tanzen, auch wenn sie nicht spielen. Und diesen Aspekt der Verlangsamung, der Stille, das ist das, was bei mir jetzt aus unserem Gespräch noch sehr nachhalt. Auch nochmal, um ein Klangwort zu nehmen, das nochmal nachhalt. Wie gelingt es uns, langsamer zu werden in einer Zeit, in der scheinbar alles viel schneller wird, in der wir eine immense Zeitverdichtung haben, in denen es uns auch schwerfällt? Michael, das habe ich von dir jetzt noch einmal auch wirklich mitgenommen, nochmal in der Vertiefung, wie es uns gelingt, das Auge von Strukturen und Prozessen auf die Beziehung zu lenken, und das kann man ja lernen, das ist eine Kompetenz, die man üben muss, nicht einfach kann. Und wie gelingt es uns, eine Verlangsamung eben auch zu erzielen, um schneller vorwärts zu kommen am Ende? Das ist schon eine Dimension, die ich einmal mehr auch wieder mitnehme aus unserem Gespräch, um in ein ko-kreatives, sinnstiftendes Beziehungs- erleben oder eine Gestaltung auch zu kommen in Organisationen, die heute nachweislich immer mehr auch im Blick auf die mentale Gesundheit gefordert sind. Und da nehme ich auch noch mit, dass das Thema die Sehnsucht nach Beziehung, diese tiefe Sehnsucht nach Beziehung auch gerade in einer Zeit der Digitalisierung einfach nicht von uns weichen will. Und da sehe ich immer wieder, wie viel Leid das auch produziert, wenn Organisationen sich rein auf Digitalisierung, rein auf Strukturierung, Automatisierung fokussieren und der Mensch sich dann fragt, im Sinne eben auch der Sinnerfüllung, was tue ich denn eigentlich noch hier? Thomas, was nimmst du mit aus unserer Folge?
Ich habe dieses Bild, diese Szene von dem von der Runde mit den Managerinnen und Managern direkt vor Augen gehabt, also wie die in einem Raum sitzen und da miteinander irgendwie sich ihre Perspektiven vorstellen und sich ins Wort fallen. Und ich kann halt gut für mich ja übernehmen, dass es konsonante Begegnungen braucht, also dieses Mitschwingen, diese funktionierende Chemie, möchte ich mal sagen, dass es das braucht, um ko-kreativ gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und das kann man natürlich super aus meiner Sicht übertragen. Man muss das nicht in den Managementkreis belassen. Man kann es auch in Teams runtertragen oder in Zweier-Arbeitsbeziehungen oder so. Es braucht, wenn ich ko-kreativ und erfolgreich irgendwelche Lösungen finden möchte gemeinsam, dann braucht es dieses Miteinander-Schwingen. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Und da werde ich wahrscheinlich auch im Nachgang zu dieser Folge noch weiter dran rumdenken, weil ich das wirklich einen ganz tollen Aspekt finde, der sich lohnt, weiter verfolgt zu werden. Ja, wir sind mit der Aufnahme am Ende, mit der Aufnahmezeit, nicht mit der Aufnahme. Da könnten wir noch deutlich weitermachen, aber die Zeit ist vorbei, was sehr schade ist, weil ich es ein sehr angenehmes und anregendes Gespräch fand. Und ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, es hat dir ja auch irgendwie Inspiration gebracht und du wirst zum Denken angeregt und vergleichst das mal mit deinen Situationen, in denen du so bist, in deiner Organisation. Und damit verbleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass das Schlusswort wie immer in unseren Folgen dem Gast gehört. Michael, das Schlusswort von dir.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns auch ganz ko-kreativ durch diesen thematischen Schwerpunkt gearbeitet haben. Fand das sehr inspirierend. Abschließend hat mich noch eine Metapher angesprungen, und zwar finde ich, dass wir um gelingende Arbeitsbeziehungen zu intensivieren oder zu finden, will ich das mal versuchen, mit einer Metapher zu beschreiben. Also zu oft habe ich den Eindruck, dass wir wenn wir beim Bäumefällen merken, dass das schwierig ist, zu schnell linear sagen, alles klar, wir müssen jetzt die Säge schärfen und uns und damit Lösungen erster Ordnung produzieren und uns zu wenig die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, weiterhin Bäume zu fällen. Und wenn wir diesen Kategorienwechsel vollziehen, hätte ich den Eindruck, dass wir achtsamer dafür sein können, wann Arbeitsbeziehungen eher hilfreich und gelingend sind und wann nicht und was wir tun müssen, damit wir da einfach besser in Organisationen, in Teams vorankommen, in Arbeitsbeziehungen besser werden. Und ich danke euch sehr herzlich für den Austausch, habe mich sehr gefreut. Und zum Thema Entschleunigung fällt mir noch ein, dass ihr Schweizer uns ja voraus seid, weil ihr sowieso langsamer sprecht tendenziell. Und ich oft denke, wie schön ist das, weil es angenehmer ist zuzuhören und nicht alles so schnell geht. Von daher vielen Dank euch.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können, und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.